Dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde euch erzählen etwas zum Thema Crypto-Policies und was das ist. Ich werde so ein bisschen in eine Problemstellung reingehen, die mir auf der Arbeit begegnet ist. Ich werde euch eine Einführung in die Crypto-Policies geben, dann werde ich zurück zur Problemstellung springen und euch meine Lösungswege, die ich entdeckt hatte, einmal vorstellen. Und dann erkläre ich euch noch, wie man richtig mit Crypto-Policies umgeht. Und damit wären wir eigentlich auch schon durch. Ich möchte kurz noch eine Abfrage machen. Bitte hebt mal kurz die Hand. Wer von euch musste letztens die Probleme seiner Kollegen lösen? Ja, das sind doch schon einige. Bei mir war es tatsächlich so, wir haben setzen Jabber auf der Arbeit ein und ich bekam eine Jabber-Nachricht. Ich kann mich mit dem SSH-Key nicht mit den RHEL-8-Servern verbinden. Kannst du mal gucken, woran das liegt? Du magst doch SSH. Meine Antwort war, ja klar, was hast denn du eigentlich für einen SSH-Key? Und wie lautet die Fehlermeldung, so wie man das als guter Admin macht? Daraufhin war die Antwort des Kollegen, ich habe einen normalen SSH-Key und ich habe keine Fehlermeldung, da kommt bloß die Passwortabfrage von dem Server. Wie viele Bits hat denn dein RSA-Key, habe ich da mal gefragt. Und hast du mal -V mit dem SSH-Kommando ausprobiert? Und ich habe da noch diesen Key-Algorithm, der funktioniert bei mir, hast du den mal ausprobiert? Die Antwort des Kollegen war, na, ich benutze so und so viele Bits und ich benutze Putty. Woraufhin ich mir dachte, okay, es hat keinen Sinn zu diskutieren, ich schaue es mir an. Daraufhin meinte dann mein Kollege, aber deine Lösung muss idempotent sein und mit Ansible umsetzbar sein. Okay. Ich stelle mich mal kurz vor, wer bin ich eigentlich? Ich bin Susanne, ich bin mittlerweile Fachinformatikerin für Systemintegration und ich arbeite beruflich sehr viel mit Automatisierung mit Ansible und ich bin seit ungefähr 2009 Linuxerin und gehöre zu den Hexen Linuxworks, der BLUG und der FSFE dazu. Noch eine kleine Abfrage. Wer von euch hat eigentlich so einen Überblick über alle Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich kryptografischer Einstellungen auf dem System? Bitte mal Handzeichen. Okay, ihr lacht und es meldet sich, soweit ich sehe, keiner. Wer ist eigentlich so der Meinung, dass die Konfigurationsoptionen bezüglich der kryptografischen Einstellungen einheitlich sind? Es meldet sich auch keiner, wenn ich das richtig sehe. wer findet es eigentlich easy, mal eben systemweit SHA-1 auszuschalten? Wer von euch ist der Meinung, dass das easy ist? Auch keiner. Das ist das, womit ich gerechnet habe. Der bisherige Stand ist halt tatsächlich, jedes Tool, was ihr einsetzt, hat seine eigenen kryptografischen Regeln. Und diese Regeln werden in der Konfigurationsdatei des jeweiligen Tools definiert. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr in OpenSSH auf SHA-1-Algorithmen verzichten wollt, heißt das nicht, dass OpenSSL oder TSL davon wissen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel mitgebracht, wie man diese Konfiguration machen würde in Bezug auf SSH beim SSH-Server. Ihr seht, das ist schon relativ kompliziert. Okay, kommen wir zurück zu meiner Problemstellung. Das Erste, was ich halt vorher schon rausgefunden hatte, wenn man SSH mit dieser Key-Algorithm über die Kommandozeile verwendet, dann kommt man auf den Server. Ich habe dann tatsächlich mal in der SSHD-Config, wie man das halt so macht, die Algorithmus für die Algorithmen für Krypto-Sachen verändert. Das hatte nur leider keinen Effekt. Also habe ich mir mal die SSHD-Unit angeschaut. Und ich stellte fest, was ihr da in grün seht, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und dachte, naja, gut, gucke ich mal noch weiter und habe mir dann mal den SSHD-Service näher angeschaut und stellte fest, okay, da ist ein komisches Environment-File und da ist eine komische Variable, die bei den Options mit aufgelöst wird. Es ist übrigens genau das, wie Crypto-Policies realisiert werden durch einen zusätzlichen Aufruf in der Systemd-Unit. Aber was sind diese Crypto-Policies eigentlich? Naja, das ist halt so die Idee, die Krypto über ein systemweites Tool einzustellen und die Cypher-Suite an einem Ort zu konfigurieren. Das überschreibt bei den Crypto-Policies tatsächlich die Tool-Konfiguration. Diese kryptografischen Einstellungen in den Konfigurationsdateien werden damit komplett wirkungslos. Das hat einen Vorteil. Es ist leichter zu maintain, abzudaten, anzupassen. Besonders wenn ihr Systeme habt, die bestimmten Sicherheitsstandardisierungen entsprechen sollen. Und ich habe dann recherchiert, wo finde ich überall diese Crypto-Policies und bin halt auf Fedora, RHEL-Systeme, CentOS, OpenSUSE, Oracle Linux, Ubuntu und Debian Testing gestoßen. Ich habe bei meinen Recherchen auch das Entwicklungsrepository gefunden, das habe ich euch hier verlinkt. Und es ist tatsächlich eine Eigenentwicklung von Red Hat. Allerdings, wie man sieht, findet die Idee Konsens in der Community und wird auch in anderen Distributionen übernommen. Ich habe euch hier mal eine Auflistung gemacht, wofür ihr diese Policies momentan verwenden könnt. Weitere Libraries sind in der Entwicklung. Also wie ihr merkt, GNU-PG ist noch nicht mit implementiert. Es gibt verschiedene Arten von Crypto-Policies. Das ist jetzt ein grober Überblick. Zum einen gibt es Legacy. Das ist kompatibel mit RHEL 5. Dann gibt es Future. Das ist halt so eine Vorhersage zu zukünftigen Bedrohungen. Kleiner Fun Fact, Red Hat hat da diese Consumer Portable API, die kann zurzeit mit Future noch nicht umgehen. Zumindest ist das das, was sie in irgendeinen eigenen Vorträgen dazu erzählen. Dann gibt es die BSI Policy, die entspricht tatsächlich der BSI Standardisierung. Die habe ich aber bisher erst in Fedora 39 entdeckt. Und ich habe euch halt mal einen Link mitgebracht, wo ihr die genau findet. Und dann gibt es noch FIPS. Und das ist eine amerikanische Zertifizierung für Kryptographie bezogen auf den kryptografischen Teil eines Produkts. Im Gegensatz zur Common Criteria for Information Technology Security Evaluation. Das ist mehr so bezogen auf die sicherheitsbezogenen Themen und ist auch standardisiert in der ISO 15408. Das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist, wie finde ich raus, was für eine Crypto-Policy ist eigentlich aktiv. Und das könnt ihr euch anzeigen lassen mit Update Crypto-Policy Show. Ihr könnt sie auch ändern. Statt so einfach Set einsetzen und dann die entsprechende Policy mit ranhängen. Wenn ihr noch weitere Module, die es durchaus auch gibt, verwenden wollt, dann könnt ihr das mit einem Doppelpunkt trennen und die dann halt dahinter hängen, auch mehrfach. Und es, bei dem Set ist es unabhängig davon, welche Policy vorher aktiv war. Was passiert ist, dass symbolische Links von ETC Crypto Policy Backends nach User Share Crypto Policies gesetzt werden. Man kann das auch deaktivieren. Ich habe hier jetzt nur mal das Beispiel SSH genommen. Da ist tatsächlich eine Variable in der Konfigurationsdatei, die man setzen kann, um die Crypto Policies für SSH auszuschalten. Ihr müsst allerdings, weil es bei jedem Tool leider unterschiedlich ist, für das Tool, was ihr einsetzt, halt dann nochmal recherchieren. Es ist immer möglich, über die CLI mit den entsprechenden Cypher-Optionen die Crypto-Policies zu überschreiben. Und, was auch wichtig ist, nach den Änderungen an den Crypto-Policies wird ein Neustart empfohlen, weil halt eventuell viele Services von diesen Policies betroffen sind. Gehen wir zurück zu meinem Problem. Ich habe mir dann mal angeschaut, welche Crypto-Policy war auf dem System aktiv. Das war tatsächlich die FIPS. Also habe ich gedacht, okay, ich habe da ja diese netten Konfigurationsdateien entdeckt, dann bearbeite ich die mal. Das Problem war tatsächlich, das ist eine Datei, das ist eine Zeile und das ist echt anstrengend, da die richtigen Sachen rauszufinden. Und das Problem war halt, diese Einstellungen halten genau bis zum nächsten Reboot. Sinnvoll wäre halt mal gewesen, die Mainpage zu lesen. Machen wir noch mal eine kleine Umfrage. Wie ist das eigentlich eurer Meinung nach, so eine Mainpage? Ist das die Single Source of Truth, um zu wissen, was ein Programm kann oder nicht kann? Ich bitte um Handzeichen. Ganz wenige. Stellt die ideale Funktionsweise eines Programmes dar? Wer ist da der Meinung? Das sind schon ein paar mehr. Ist der perfekte Ort, um CLI-Nerds, ihr kennt diese Leute, die immer RTFM schreien, mit Werbung für ein Programm zu versorgen? Wer ist da der Meinung? Es sind ein paar. Enthält Programmfeatures, die noch nicht im Programm integriert sind? Da zeigen auch ein paar Leute auf. Ist ein fabelhaftes Versprechen, was ein Programm alles für Funktionen hat? Das sind schon einige, die da aufzeigen. Ist keine Anleitung zu dem Programm. Wer ist da der Meinung? Ganz wenige. Das ist die Mainpage in Bezug auf die Default Policy. Und ich möchte euch hier mal darauf hinweisen, dass der RSA Key Size festgelegt ist. Und zwar sollte sie größer als 2K sein. Überprüfen wir das mal. Ich habe das aufgenommen, weil ich ein bisschen faul bin und habe so die Möglichkeit, das ablaufen zu lassen, euch zu zeigen und was dazu zu erzählen. Als allererstes habe ich mir überlegt, okay, generieren wir mal einen 1000 SSH RSA-Key. Das ist das, was ich jetzt hier tue. Und damit ich das anschließend auch noch weiß, welcher meiner vielen SSH-Schlüssel das war, habe ich das halt tatsächlich in den SSH-Key-File mit reingeschrieben. Ich hatte eine virtuelle Maschine und dort habe ich dann den SSH-Key hinkopiert. Zu der Maschine, wo das jetzt hingeht, das ist ein ALMA 8, weil das war ja mal binär kompatibel zu RHEL. Und ich habe es einmal auf einem ALMA 9 installiert, um halt den Vergleich zu haben. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir loggen uns einmal auf der ALMA 8 Maschine ein. Und ich möchte euch natürlich auch beweisen, dass es sich wirklich um eine Alma-8-Maschine handelt. Deswegen hier ist einmal diese Ausgabe. Und natürlich müssen wir uns erstmal angucken, was ist eigentlich für eine Policy aktiv. In diesem Fall ist es Future. Setzen wir die mal auf Default. Wie ihr seht, er sagt einem auch schön, dass er einen Reboot erwartet. Dann machen wir das. Und über Ping habe ich dann halt geprüft, wann die Maschine wieder da ist. Nehmen wir also unseren schönen 1000er K-Key. Und loggen uns mal ein. Ups. Wir sind drin. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Und was wir hier jetzt sehen ist, der hat den Key tatsächlich akzeptiert. Wir haben Default. Und in der Manpage steht tatsächlich drin, dass die Key Size bei Default aber eigentlich größer 2000k sein sollte. Bei Future größer als 3000. Merkwürdig. Setzen wir das vorsichtshalber mal noch auf Future, einfach nur, um zu wissen, ob es da vielleicht funktioniert. Natürlich mit Rechtschreibfehler. Wir rebooten. Und loggen uns ein. Der hat schon wieder den Key akzeptiert. Okay. Loggen wir uns erstmal auf dem Alma 9 System ein. Und zwar erstmal noch ohne den SSH-Key. Schauen nach, welche Version wir hier haben. Nicht, dass ich euch nur irgendwas erzähle. Es ist tatsächlich ein Alma 9. Schauen wir uns die Crypto-Policy an, die gesetzt ist. Es ist Future. Wir ändern sie wieder auf Default. Machen einen Reboot. Loggen uns ein mit unserem 1000er RSA-Key. Und es funktioniert tatsächlich nicht. Es ist genau das, was wir erwarten. Weil unser Schlüssel wird tatsächlich abgelehnt. Was ist da passiert? Alma 8 hat noch eine ältere SSH-Version und diese kennt die Option Required RSA Key Size noch nicht. Ich habe euch hier einen Auszug aus der SSH-Manpage von Alma 9 mitgebracht, wo die Definition davon drin steht. Fakt ist, dadurch ist diese Option in den Crypto Policy Min RSA Key Size bei Alma 8 wirkungslos. Nach Aussage von Red Hat haben sie OpenSSH auf RHEL 8 extra gepatcht. Ich habe einen Patch in Fedora 37 tatsächlich dazu gefunden. In den Paketen von Alma Linux und Rocky Linux jedoch nicht. RHEL konnte ich nicht prüfen, die haben ihre Repositories geschlossen. Und ich gehe davon aus, dass der dort aber auch auftaucht. Aber wie geht man jetzt richtig mit den Crypto-Policies um? Man kann die halt von Hand schreiben. Und das kann man machen, indem man halt eigene Policies anlegt, im entweder ETC, Crypto-Policies, Policies oder User-Share-Policies, Policies. Ihr müsst die Dateinamen groß schreiben und die Datei-Extension ist auch vorgegeben, .pol. Ich habe euch hier mal eine Liste der möglichen Parameter mitgebracht, die so erlaubt sind. Es sind ziemlich viele. Man kann bei der Konfiguration halt auf bestimmte Libraries, Scopes, die Sachen eingrenzen, indem man das halt entsprechend mit angibt. Das kann man auch über mehrere machen. Man kann das Ganze negieren. Man kann, es ist halt wichtig, dass die Scopes sind case-sensitive. Die sind auch näher in der Manpage beschrieben, damit ihr euch da nicht vertut. Und sie sind halt tatsächlich auch die bevorzugte Schreibweise. Die Reihenfolge, die ich euch vorhin gezeigt habe, ist tatsächlich wichtig. Und auch, wie ihr die Cypher-Suites im Einzelnen setzt. Weil das, was zuerst steht, wird priorisiert. Die Scopes bei SSH sind diese beiden hier. Und ich habe euch hier mal ein stark gekürztes Beispiel aus der FIPS-Policy mitgebracht, damit ihr mal gesehen habt, wie sowas aussehen kann. Es gibt dann noch Module, die sind abgelegt entweder unter ETC, Crypto Policies, Policies, Modules oder im entsprechenden Ordner unter User Share. Auch hier muss der Dateiname per Default groß geschrieben werden. Die Datei-Extension ist ein bisschen anders, es handelt sich um PMod. Und innerhalb der Module könnt ihr mit Minus-Parameter entfernen, Sternchen, der typische Wildcard. Und die Konfiguration erlaubt halt auch noch ein vollständiges Überschreiben der Key-Exchange-Parameter von ECD-HE-Keys. Das ist ein Beispiel, was ich gefunden habe zum Thema Module. Einfach nur, damit ihr es einmal gesehen habt. Für die Leute, die das selber schreiben wollen. Es gibt auch eine Ansible-Rolle, die ich gefunden habe. Dort arbeitet ihr überwiegend mit Variablen, die ihr dann dieser Rolle mitgebt. Und die kann halt über ein RHEL-Paket über RPM halt nachinstalliert werden. Diese Rolle hat allerdings Einschränkungen. Sie kann keine Customized Module erstellen oder Customized Policies. Die müsstet ihr tatsächlich von Hand schreiben, könnt dann aber wieder Ansible benutzen, um eure Konfigurationspolicies auf die einzelnen Systeme zu verteilen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel eines Playbooks mitgebracht. Das ist ein ganz einfaches. Es macht genau das Gleiche wie der Befehl Update Crypto Policies Set Default No SSH. Ich habe so ein paar Ressourcen zum Recherchieren für euch noch mitgebracht. Hervorheben möchte ich die Manpages, auch wenn sie nicht unbedingt kompatibel zu Alma 8, Rocky 8 oder vielleicht auch RHEL 8 sind. Ich habe noch zwei gute Vorträge gefunden, die ich euch empfehlen kann. Es gibt von Red Hat ein interaktives Lab, um damit rumzuspielen. Und das Entwicklungsrepo ist auch sehr hilfreich. Damit wäre dieser Vortrag zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ihr noch Fragen? Danke.
Ist an?
Ja. Vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant. Was mit dem Kollegen passiert, der Putty benutzt hat?
Wir haben in der Abteilung tatsächlich ein sehr ernstes Gespräch innerhalb des gesamten Kollegenkreises über RSA-Keys gehabt und haben in unserer Abteilung RSA-Keys begraben.
Okay, eine zweite Frage ist, wie sieht es mit Updates aus? Also so ein BSI-Policy kann sich ja ändern oder FIPS oder so. Wie geht das Projekt damit um?
Es war tatsächlich auch eine der Fragen, die ich hatte. Da habe ich keine weiteren Informationen zugefunden. Aber ich vermute, dass halt dadurch, dass dieses so Krypto-Policies ja auch in der Regel über die Paketverwaltung ausgerollt werden, dass dort dann die entsprechenden Updates auch zu den einzelnen Policies kommen. Das ist meine Vermutung.
Okay.
Er hat auch Keys begraben. Was ist jetzt die Alternative?
Das darf ich dir leider nicht erzählen.
Eine Frage zu was sie erzählen darf?
Ja, dann lass uns vielleicht die Manpages blamen. In einer Manpage kann nicht alles drinstehen. Vielleicht ja die Umsetzung von Rocky und Alma Linux mit dem nicht vorhandenen Patch vielleicht für die RHEL 8-Kompatibilität.
Es ging mir nicht darum, halt da jetzt böses Blut in Bezug auf RHEL zu machen, sondern ich habe versucht, irgendwie Witze einzubauen und das war meine Möglichkeit, die ich ergriffen habe. Tatsächlich glaube ich, dass es halt als jemand, der eine Distribution erstellt, sehr, sehr anstrengend ist, immer alles mit zu bedenken. Und so Sachen können tatsächlich einfach mal runterfallen. Und hier hatte Red Hat halt einfach das Pech, dass das mal passiert ist. Passiert. Das ist menschlich. Zeigt auch nur, dass es Menschen sind.
Weitere Fragen? Ich sehe keine weiteren Fragen.
Dann vielen Dank nochmal.